NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Hören Sie heute den 10. und letzten Teil unserer Lesung aus Die späten Tage von Natascha Wodin. Einmal mehr stellt sich die Autorin letzten Fragen zu ihrem Leben, der Liebe, dem Tod. Die zentrale Botschaft lautet: Nur wenn man liebt, lebt man. Hört man das Lied, das in allen Dingen schläft. Ohne Liebe ist alles stumm und tot. Der Mann, dem diese Liebe gilt, ist Friedrich, und sie teilen weiter das Leben und ihre Leiden, auch wenn der Tagesrhythmus verschoben ist und sie dadurch teilweise aneinander vorbeileben. Friedrich schläft wie die meisten Menschen nachts, die Autorin hingegen erst in den frühen Morgenstunden. Seit ihrer Ehe mit dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig arbeitet sie nachts. Aber es gibt Überschneidungen. Hören Sie nochmal Martina Gedeck.
Gegen 6 Uhr morgens kommt Friedrich zu mir ins Bett, legt sich wortlos neben mich. Es ist noch stockdunkel. Ein paar Minuten lang liegen wir in der schon fast vergessenen Löffelchenposition. Dann wird er unruhig. Seine Beine beginnen wieder zu zucken. Dann der ganze Körper. Er seufzt, er stöhnt, spricht Unverständliches im Halbschlaf, wälzt sich wie in einer schweren Welle, die ihn erfasst hat, ihn wegzieht von mir und immer wieder gegen meinen Körper wirft, wie gegen eine Klippe, die er vergeblich zu umklammern versucht. Das Aufbegehren, die prämortale Unruhe des alten Körpers, die ihn so oft überkommt. Und der er wahrscheinlich hatte entfliehen wollen aus seinem einsamen Bett. Im Schicksal meiner russischen Freundin Nadja spiegelt sich das ganze Fiasko des politischen und wirtschaftlichen Erdrutsches im Russland der 90er Jahre. Viele Menschen in Deutschland fühlten sich angesprochen von Nadjas Briefen an mich, die ich 1984 übersetzt und herausgebracht hatte. Aber keiner ihrer Leser würde wohl vermuten, wie ausgerechnet ihr Leben änderte. Sie und ihr Mann waren typische Vertreter der russischen Intelligenzia, die ihr ganzes Leben an den Schreibtischen ihrer winzigen Wohnung verbracht hatten, forschend, lesend, schreibend, begraben unter Büchern. Es kam einem Wunder gleich, dass in dieser Wohnkonserve im 12. Stock eines Plattenbaus auch noch ein alter, von den Eltern vererbter Flügel Platz gefunden hatte, an den Nadja sich fast jeden Tag setzte. Sie spielte Beethoven, über dessen Bedeutung in Romain Rollands Werk sie promoviert hatte. Sie spielte Chopin und Schubert. Sie spielte amerikanischen Jazz und russische Romanzen. Eine vielseitig begabte, hochemotionale Frau von brillantem Geist, großer Anmut und beängstigender Belesenheit, immer brennend für die Gerechtigkeit, tief verbunden mit der Geschichte ihres Landes und all seinen Erniedrigten und Beleidigten. Sie sprach nie darüber, aber vermutlich stammte sie aus dem russischen Adel. Ihr Vater hatte sich in der Stalinzeit durch Gift umgebracht. Zweifellos war sie ein Kind der sozialistischen Ideale, auch wenn sie die Sowjetmacht zutiefst ablehnte und verachtete. Mit ihren regelmäßigen Briefen trug sie mich durch die Zeit nach Ljews Tod, der ein ehemaliger Studienfreund von ihr war. Ich hatte sie auf seiner Trauerfeier kennengelernt, und die Liebe, die ich vom ersten Moment an für sie empfand, war in den nächsten Jahren die Medizin gewesen, die mich am Leben hielt. Neben den vielen gemeinsamen geistigen Interessen verband sie mit ihrem Mann die Leidenschaft für die Natur, die in der Sowjetunion für viele ein Gegenpol zur ungeliebten Gesellschaftsordnung war, eine Zuflucht vor dem allgegenwärtigen Staat. Wochenlang waren sie mit Rucksäcken und Zelt unterwegs, per Zug, zu Fuß, auf Skiern oder in einem kleinen Boot, das sie sich irgendwo in der Wildnis liehen, in Karelien, wo sie sich durch Sümpfe und Myriaden von Mücken kämpften. Sie schlugen ihr Zelt an einem Waldrand in Georgien auf, wo Nadja im Dunkeln lag und gebannt dem Gesang der Nachtigall lauschte, der für sie untrennbar mit Alexander Blocks Nachtigallengarten verbunden war. Ihre eigentliche Heimat war die Literatur, ihr Nahrungsmittel, das Ferment ihres Lebens. Man hatte den Eindruck, dass sie die gesamte russische Literatur auswendig kannte, Sie war übervoll mit Zitaten, literarischen Assoziationen und Anspielungen. Ich kannte keinen anderen Menschen, der Gedichte so rezitieren konnte wie sie. Gedichte waren ihr eigentliches Lebenselixier. Sie waren ihre Gebete. Es kam die Zeit der Glasnost und Perestroika, der Meinungsfreiheit und der Abschaffung der Planwirtschaft. Gorbatschow sagte der Korruption den Kampf an, erreichte damit aber nur, dass noch höhere Schmiergelder verlangt wurden, weil das Risiko größer geworden war. Er startete eine Anti-Alkohol-Kampagne, erreichte aber auch damit das Gegenteil. Die Leute produzierten den Wodka jetzt zu Hause in ihren Waschmaschinen. Die bislang leeren russischen Geschäfte begannen sich mit westlichen Konsumgütern zu füllen, die die meisten Menschen in der Sowjetunion noch nie mit eigenen Augen gesehen hatten. Es gab auf einmal alles. Orangen und Ananas, italienischen Schinken und französischen Käse, Jeans und federleichte Daunenmäntel, westliche Hochglanzmagazine und Pornohefte, IKEA-Möbel und sogar Autos, Westwagen, auf die man nicht 20 Jahre warten musste, sondern die man sofort an Ort und Stelle mitnehmen konnte. Die Vorstellung, ohne Gepäck auf dem Rücken und ohne jegliche Strapazen an alle ersehnten Ziele gelangen zu können, war für Nadja und Andrei überwältigend. Zwei Menschen, die ihr Leben lang am Schreibtisch gesessen hatten, die nichts anderes konnten als nachdenken, kauften sich ein Auto. Ich weiß nicht, ob Andrei einen Führerschein besaß, aber im Chaos der Umbruchszeit konnte man wahrscheinlich auch ohne Führerschein fahren oder sich einen solchen einfach kaufen. Auf jeden Fall passierte es gleich bei der ersten Ausfahrt, nur wenige Kilometer hinter Moskau. Andrei war durch die Sonne geblendet und prallte beim Überholen mit hoher Geschwindigkeit frontal mit einem Lastwagen zusammen. Nadja erinnerte sich später daran, dass sie auf der Straße lag. Sie konnte sich nicht bewegen, nichts sehen und nichts sagen, hörte aber, wie eine männliche Stimme sagte: »Bei der ist nichts mehr zu machen. Die ist hinüber.« Vor ihr ging in diesem Moment ein großes Tor auf. Dann erinnerte sie sich an nichts mehr. Erst Tage später auf der Intensivstation hörte sie, wie ihr jemand ins Ohr schrie: »Wenn du stirbst, kommt Andrei ins Gefängnis.« Sie wusste nicht, dass das eine Zwecklüge war, aber sie entschloss sich sofort, nicht zu sterben. Ob man ihr mit dieser gut gemeinten Lüge einen Gefallen erwiesen hatte, bleibt fraglich. Nicht nur sie blieb am Leben, sondern auch Andrei, der noch schwerer verletzt war als sie. Aber auch er zwang sich ins Leben zurück. Er durfte Nadja auf keinen Fall allein zurücklassen, zumal er die Katastrophe verschuldet hatte. So lebten sie noch etwa 3 Jahre füreinander weiter, beide bettlägerig, versorgt von einer Pflegerin, die bei ihnen wohnte. Nadja konnte nicht mehr lesen, keine Musik mehr hören. Als ich einst in bodenloser Trauer um Lew versunken war, zitierte sie mir in einem ihrer Briefe beschwörend Dostojewski: »Wegen der kleinen, klebrigen Knospen im Frühling lohnt es sich zu leben.« Wenn ich sie jetzt am Telefon an diese Worte erinnerte, erwiderte sie schroff: »Das brauche ich nicht mehr.« Als Andrei schließlich an einer Lungenentzündung erkrankte und ins Krankenhaus gebracht werden sollte, starb er auf dem Weg dorthin im Rettungswagen. Nadja musste noch ein paar Monate allein in der Hölle ausharren. Dann starb auch sie. Die neue Zeit hatte ihnen beiden kein Glück gebracht. Wenn es das ewige Leben gibt, wie würde dann mein Leben in, sagen wir, 2 Millionen Jahren aussehen? Und wenn wir in 2 Millionen Jahren einen Blick auf uns heutige Menschen werfen könnten, was würden wir dann sehen? Und wenn es Gott gibt, und wenn wir in 2 Millionen Jahren wüssten, dass wir nicht das Opus Magnum seiner Schöpfung sind, nicht das Zentrum des Universums, sondern nur eine Lebensform von zahllosen anderen, die auf zahllosen anderen Planeten existieren, wie würden wir dann auf unsere heutigen Gottesbilder und Religionen blicken? Wir würden erkennen, dass alle unsere Vorstellungen vom Leben vollkommen absurd und nichtig sind. Du brauchst nur zu lieben und alles ist Freude, sagt Lew Tolstoi. Das ist eigentlich alles, was man über das Leben wissen muss. Ich erfahre Tag für Tag, dass es genau so ist. Nur wenn man liebt, lebt man. Hört man das Lied, das in allen Dingen schläft. Ohne Liebe ist alles stumm und tot. Immer war es eine Schreckensvorstellung für mich, aus Altersgründen meine großzügige Altbauwohnung in Berlin zu verlieren, meine Bücher, mein Klavier, geliebte Möbelstücke und Bilder zurücklassen zu müssen. Jetzt bin ich froh, dass das bereits geschehen ist. Den größten Teil meines Besitzes habe ich meinen Nachmietern hinterlassen, dem jungen russischen Paar, das fliehen musste und sein Leben in der Fremde bei Null beginnen muss. Hier am See habe ich nur noch das Nötigste. Und das ist immer noch zu viel. Im Grunde brauche ich nur einen Laptop und ein gutes Bett. Alles andere ist überflüssig. Verstellt nur den Blick auf das Eigentliche. Der Schlaf ist eine Katze. Er kommt nicht, wenn man ihn ruft. Seit etwa 10 Tagen schlafe ich sofort ein, sobald ich ins Bett gegangen bin. Aber nach 2-3 Stunden wache ich wieder auf und finde keinen Schlaf mehr. Auch die doppelte Dosis Schlafmittel hilft nicht. Inzwischen bin ich so erschöpft, dass ich anfange zu halluzinieren und mir vorstellen kann, an Schlaflosigkeit zu sterben. Das Spiel mit der Katze ist auf die Spitze getrieben. Ich kann nicht aufhören, nach ihr zu rufen, obwohl ich weiß, dass sie erst kommen wird, wenn ich aufhöre zu rufen. Aber wie soll ich das machen? Wie soll ich aufhören, schlafen zu wollen? In diesem Moment tobt draußen ein Orkan. Die Böen hören sich an, als würde in kurzen Abständen ein Panzer gegen die Hauswand fahren. Friedrich versinkt immer tiefer in der Vergangenheit, in Kindheitserinnerungen. Er spricht von fast nichts anderem mehr. Es geht um seine Mutter, seinen Lehrer, die Sommerferien bei den Großeltern auf dem Land, seine Tanten und Onkel, den Krieg, den Nachkrieg, die Nachbarn in Weimar, aneinandergereihte Belanglosigkeiten, Histörchen, das Harmlose. Vielleicht sind diese ständigen Wiederholungen die Vorstufe des Vergessens, der Versuch, das festzuhalten, was zu entschwinden beginnt. Und gleichzeitig kann ich zusehen, wie sein Körper von Tag zu Tag durchsichtiger und kleiner wird. Er schrumpft, er zerschmilzt. Der Appetit hat ihn endgültig verlassen. Selbst seine geliebte Schokolade lehnt er ab und nimmt auch nichts von der Flüssignahrung an, die ich ihm in 4 verschiedenen Geschmacksrichtungen aus der Apotheke besorgt habe. Und er will auch nicht mehr berührt werden. Seine Haut schmerzt. Was bedeutet das? Ist es eine vorübergehende Überempfindlichkeit? Oder muss ich mich jetzt schon von seinem Körper verabschieden? Seinem noch lebenden Körper, den ich liebe, wie ich nie einen jungen Männerkörper liebte. Ich werde verkümmern, erfrieren, wenn ich ihn nicht mehr berühren darf. Friedrich sagt jetzt manchmal, wenn es doch schon vorbei wäre. Aber am nächsten Tag freut er sich wieder über den See, den Himmel, die Vögel, am meisten immer noch über die Paare. Er freut sich über unser behagliches Zuhause mit dem One-Million-Dollar-Blick auf das Wasser. Heute, als er zu Bett gegangen war und ich ihn zudeckte, sagte er, bevor er die Augen mit einem Lächeln schloss: Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Könnte er, wenn seine Stunde gekommen ist, so sterben? Manchmal, wenn ich nicht schlafen kann und noch einmal aufstehe, sehe ich den Sonnenaufgang. Die Sonne selbst ist noch hinter der dunklen Linie des Horizonts, aber sie schickt sozusagen ihre Strahlen voraus, ihr Lichtspiel über dem Wasser. Wolken in allen Farben, rot, lila, grün, rosa, golden, dunkelblau, violett. Es ist, als schaute ich auf ein surreales Gemälde am Himmel, eine abstrakte Farbmalerei, die sich im Wasser spiegelt. Über dieser Spiegelung schwebt ein hauchzarter weißer Nebelschleier, durchsichtiges weißes Garn, knapp über dem Wasser. Die Farben intensivieren sich, werden immer dramatischer, immer schwerer, als müssten sie gleich vom Himmel fallen, hineinstürzen in ihr Spiegelbild auf dem See. Aber sobald die glühende Sonnenkugel sich über die Linie des Waldes am anderen Seeufer schiebt, beginnt alles zu verblassen. Es dauert nur Minuten, bis die Sonne aufgestiegen ist und die Farben erloschen sind, ertrunken im Licht. Dann ertrinkt auch die Sonne in sich selbst, in ihrer gleißenden Helligkeit. Ein großer Vogel, den ich hier noch nie gesehen habe, zieht vorüber, nahe am Ufer. Seine Schwingen bewegen sich wie schwere, wallende Vorhänge über dem blausilbernen See im ersten Morgenlicht. Ich habe es nicht zu hoffen gewagt, aber Friedrich geht es wieder etwas besser. Diese kleine Zunahme an Kraft hat ihn zu dem Entschluss gebracht, sein Knie operieren zu lassen, trotz des hohen Risikos, das so ein Eingriff für sein krankes Herz bedeutet. Er will mit den Schmerzen nicht mehr leben und nimmt seinen Tod in Kauf. So gut ich ihn auch verstehe, ich bin nicht in der Lage, seinem möglichen Tod zuzustimmen. Ich kann es nicht. Der Schmerz schlägt sofort zu wie mit einer Axt. Ich kann nur weiterleben, wenn ich daran glaube, dass er die Operation übersteht und es ihm danach besser gehen wird. Ein MRT hat inzwischen gezeigt, dass die Ursache für Friedrichs Knieschmerzen in einer völlig verschlissenen Hüfte liegt, die den Schmerz ans Knie weiterleitet. Das ist im Grunde eine gute Nachricht, da eine Hüftoperation schneller geht und sehr viel unkomplizierter ist als eine Knieoperation. Nun beginnt das Warten. Fast 3 Monate bis zum OP-Termin. Werden wir bis dahin überhaupt noch am Leben sein? Wenn man mich nach meiner Lebensbilanz fragen würde, wüsste ich nicht viel zu sagen. Ich habe viel geliebt und wurde viel geliebt. Ich habe viel gelitten und mitgelitten. Ich habe ein paar Bücher geschrieben und ich habe immer Angst gehabt. Mein Leben war der vergebliche Versuch, die Angst zu besiegen. Alles, was ich gemacht habe, war letztlich diktiert von der Angst. Insofern weiß ich gar nicht, ob ich das Leben überhaupt erreicht habe. Es war immer etwas Unwirkliches, von dem ich nicht wusste, wem es eigentlich geschieht. Eine Reise durch ein unheimliches, wüstes Gelände, ohne Wegweiser. Ohne Wissen darum, woher ich komme und wohin ich gehe und warum ich überhaupt auf dieser Reise bin. Werde ich es nach meinem Tod erfahren? Als ich heute aufgestanden war, sah ich einen Zettel mit Friedrichs Handschrift auf meinem Schreibtisch liegen. Ich musste erst die Brille aufsetzen, um ihn lesen zu können, aber ich war sicher, er teilte mir mit, dass er gestorben ist. Titus Skipa singt die Klage des Orfeo. Schon der allererste Ton lässt den Rest der Welt für mich verstummen. Es ist, als hörte ich die erste menschliche Stimme, die zum ersten Mal diese Melodie singt. Ein Lied, das erst in diesem Moment durch den entsteht, der es singt. Und er singt nicht einmal. Er tut gar nichts. Skipper atmet einfach nur. Er ist der Klangkörper der menschlichen Klage. Die Stimme der Sterblichen, die um die Toten weinen. Ich habe mich in meinem Leben oft gefragt, wie weit die Macht der Musik reicht, ob sie im Angesicht des Todes noch etwas bedeutet. Inzwischen kenne ich die Antwort. Auch die Musik, so überirdisch sie oft klingen mag, gehört zur Welt der Lebenden. Sie ist aus ihrer Anbetung gemacht, aus ihrem Staunen, aus ihren Leiden, Sehnsüchten und Schmerzen. Und nur die Lebenden können ihre Schönheit hören. Soll ich später noch einmal Bettkantenkontrolle machen? Fragt Friedrich nach seinem letzten nächtlichen Besuch bei mir. Er kennt das schon. Ich sitze und sitze. Am Schreibtisch sowieso. aber auch auf der Bettkante. Es ist schon morgen, aber etwas hält mich davon ab, mich hinzulegen. Die Augen fallen mir zu vor Müdigkeit, aber ich sitze auf der Bettkante. Ich sitze und sitze. Mit Grauen denke ich an Lübeck, wo ich allein in dem Geisterhaus sein werde, während Friedrich im Krankenhaus liegt. Ich denke an die Kälte, welche die großen, dunklen Räume während des Winters gespeichert haben und gegen die die Heizung nicht ankommen wird. An die steile Treppe, die dort immer zwischen draußen und drinnen liegt. An die überall lauernde Alarmanlage, ihre unsichtbaren Schranken. An die Marmorurne mit Marthas Asche, die auf dem Kamin steht. An den Geruch ihres Parfums, der bis heute in ihren Mänteln an der Garderobe hängt und mich an die Frage erinnern wird, was ich in diesem Haus verloren habe. Ich denke an das Krankenhaus, in dem ich Friedrich schon vor Jahren einmal nach einem kleinen Eingriff besucht habe. An die endlosen Korridore dieses Krankenhauses, die für meine jetzigen Beine doppelt endlos sein werden. Ich werde mich, wenn ich nicht im Krankenhaus bin, unentwegt vor dem Läuten des Telefons fürchten, wie einst in Liefs Lehrerwohnung in Moskau, als er im Krankenhaus lag und ich nachts verkrochen in seinem Bett das Telefon unter der Bettdecke umarmte. Ich werde nicht hinuntergehen in mein Souterrain. Diesmal wird es Friedrichs Bett sein, in dem ich schlafen werde, um ihm so nah wie möglich zu sein. Und am meisten werde ich zwischen 3 und 5 Uhr das Läuten des Telefons fürchten, in den 2 Stunden zwischen Hund und Wolf, in denen die meisten Menschen geboren werden und in denen die meisten sterben. Friedrich sagt, dass er keine Angst hat. Er sagt, er sei zu dumm, um Angst zu haben. Er verspricht mir nicht zu sterben. Und ich glaube, dass er daran glaubt. Ich weiß, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, die Angst zu besiegen. Man muss aufhören, sich zu wehren. Widerstand ist Öl ins Feuer der Angst. Bei Graf Dürkheim lese ich, je enger und auswegloser die Sackgasse, umso notwendiger wird der Sprung. Das ist auch die Weisheit des Zen. Es geht um das Ausweglose. Das Ausweglose annehmen? Nein, mehr noch, sagt der Zen-Meister, nicht nur annehmen, sondern in die Ausweglosigkeit eintreten. Schon in meinen jungen Jahren hat mich die Suizidszene in Hermann Hesses Klein und Wagner zutiefst aufgewühlt. Im Moment, wo er fiel, wo er einen Blitz lang zwischen Bootsrand und Wasser schwebte, stellte sich ihm dar, dass er einen Selbstmord begehe, eine Kinderei, etwas zwar nicht Schlimmes, aber Komisches und ziemlich Törichtes. Das Pathos des Sterbenwollens und das Pathos des Sterbens selbst fiel in sich zusammen. Es war nichts damit. Sein Sterben war nicht mehr notwendig. Jetzt nicht mehr. Seit dem Moment, seit dem aufblitzenden Sekundenteil, wo er sich mit ganzem Wollen, mit ganzem Verzicht auf jedes Wollen, mit ganzer Hingabe hatte vom Bootsrand fallen lassen, in den Schoß der Mutter, in den Arm Gottes, seit diesem Augenblick hatte das Sterben keine Bedeutung mehr. Es war ja alles so einfach. Es war ja alles so wunderbar leicht. Es gab ja keine Abgründe. Keine Schwierigkeiten mehr. Die ganze Kunst war, sich fallen lassen. Hatte man das einmal getan, hatte man einmal sich dahingegeben, sich anheimgestellt, sich ergeben, hatte man einmal auf alle Stützen und jeden festen Boden unter sich verzichtet, hörte man ganz und gar nur noch auf den Führer im eigenen Herzen, dann war alles gewonnen. Dann war alles gut. Keine Angst. Keine Gefahr mehr. Und darum gab es nur eine Kunst, nur eine Lehre, nur ein Geheimnis. Sich fallen lassen. Ich höre »Non, je ne regrette rien« von Edith Piaf. In einem schlichten schwarzen Kleid, in absatzlosen Schuhen, ganz ohne Schmuck, steht sie einfach nur da. Kerzengerade, ohne jede Verrenkung, und singt. Eine sehr kleine, fragile, ältere Frau. Aber was für eine Kraft in der Stimme. Was für eine Radikalität. Ich bereue nichts, denn mein Leben, meine Lust beginnen heute mit dir. Ich hingegen erfahre jetzt zum ersten Mal das Gefühl der Reue, das mir bisher unbekannt war. Immer habe ich daran geglaubt, dass jede unserer Handlungen sich aus einer vorhergehenden ergibt, das ganze Leben eine Kette zwangsläufiger Ereignisse vom ersten Glied bis zum letzten, unabänderlich bis zum Ende. Aber selbst wenn das so ist, ändert das jetzt nichts an meiner bitteren Reue. Warum habe ich Friedrich so oft das Leben schwer gemacht? Warum habe ich ihn so oft kritisiert, angegriffen, verletzt? Mit Entsetzen erinnere ich mich daran, wie ich ihn, den alten Mann, in Berlin nach einer Nacht im Streit einmal weggeschickt habe, in den Regen auf der Straße, wo er seinen alten, noch aus der Zeit mit Martha stammenden Jaguar mit einem aufgeschlitzten Reifen vorfand. Als hätte sich der klimabewegte Aktivist mit mir verbündet und Friedrich im Namen meines ganzen Kiezes mitgeteilt, dass er hier unerwünscht war. So muss Friedrich es empfunden haben. Er kam nicht wieder zu mir hoch, sondern saß 2 Stunden im kalten Auto, bis der ADAC eintraf und ihn in eine Werkstatt abschleppte, wo man ihm einen neuen Reifen montierte. An seine anschließende Fahrt nach Lübeck kann er sich heute nicht mehr erinnern. Er weiß nur noch, dass die Leitplanke manchmal sehr nah war. Jetzt, da er so leidet, komme ich mir wie ein Ungeheuer vor, weil ich ihn so oft verletzt habe mit meinen bösen Stacheln, mit meiner Unerbittlichkeit und Renitenz. Ich schäme mich dafür und würde viel darum geben, solche Dinge ungeschehen zu machen, sie nachträglich aus seinem Leben zu tilgen, die Summe der ihm im Lauf seines Lebens zugefügten Schmerzen, wenigstens um meinen Anteil zu mindern. Ich habe geträumt, dass ich mit Friedrich im Orient war. Dort gab es einen See, der wusste, wie alt man wird. Die Antwort war weit draußen auf dem See, aber man musste nur seine Hand am Ufer ins Wasser tauchen, dann bekam man die Antwort. Mich erstaunte, dass die Frage allein durch das Eintauchen der Hand den weiten Weg bis zu der Stelle des Sees zurücklegen konnte, wo die Antwort wartete. Aber man versicherte mir, dass es genau so sei. Ich wollte gerade die Hand ausstrecken, da weckte mich meine Lunge. Sie hatte wieder gesungen. Ah, im Kreml brennt noch Licht. Das sind immer noch Friedrichs geflügelte Worte, wenn er mich nachts in meinem Arbeitszimmer besuchen kommt. Aber eben stand er in der Tür und sagte, ich bin müde. Als ich ihn fragte, warum er aufgestanden sei, sah er mich ratlos an. »Ich weiß es nicht«, erwiderte er, »aber ich erriet es.« Er war aufgestanden, um mir zu sagen, dass er müde ist. Auch ich bin müde. Draußen dämmert es schon. Aber ich werde, bevor ich zu Bett gehe, noch auf die Krähen warten, die bald aus ihren Schlafbäumen am anderen Seeufer herüberkommen müssen. Wie jeden Tag im ersten Licht.
Martina Gedeck mit dem letzten Ausschnitt aus Natascha Wodins Buch »Die späten Tage«. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang noch im Internet bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Ab kommenden Montag hören Sie dann Auszüge aus dem Buch »Der Knacks« von Roger Willemsen, der vor 10 Jahren gestorben ist.
NDR Kultur Nachrichten.
um 9 Uhr mit Michael Hafke. In Italien werden heute die Olympischen Winterspiele eröffnet. Die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag Özus hat sich dazu auf NDR Info optimistisch geäußert. Sie spricht von einem Moment des friedlichen Miteinanders. Gerade in der aktuellen Weltlage strahlen die Spiele ihr zufolge etwas Gutes aus. Gleichzeitig hat Özus den Blick auf die deutschen Athletinnen und Athleten gerichtet. Hier fordert sie mehr Effektivität bei der staatlichen Förderung des Spitzensports.
Also der Spitzensport muss das natürlich ein Stück weit selber organisieren. Da gibt es schon die Autonomie des Sports. Aber da wir ja Geld geben, müssen wir natürlich auch ein Stück weit schauen, warum funktioniert das sozusagen nicht so, wie wir uns das alle wünschen würden. Deswegen sind wir beispielsweise dabei, jetzt doch eine Spitzensportagentur zu gründen, wo wir sagen, es muss vielleicht doch noch mal besser geplant, besser ausgewählt, besser konzentriert werden. Denn wir wollen